Ja, ich möchte vor der Predigt noch einmal kurz beten. Herr, wir danken dir, dass wir heute zusammenkommen dürfen. Wir danken dir für dein Wort. Öffne es uns und ja, erfülle uns neu mit deinem Geist. Das haben wir immer nötig und auch ganz besonders an Pfingsten. Amen. Ich fand nett von einer älteren Frau, die etwas abseits lebte, die dann als Strom damals verlegt wurde, auch in ihrer abseitigen Lage sich entschied, oder vehement dafür gekämpft hat, dass sie auch Anschluss an Stromnetz bekommen hat. Mehrere Monate danach hat das Stromwerk festgestellt, dass aber sie, die Frau, scheinbar irgendwas nicht klappt. Es wird kein Strom verbraucht oder kaum Strom verbraucht. Man hat dann Ableser vorbeigeschickt, um sie zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Technisch war auch alles in Ordnung. Und dann hat man sie gefragt, brauchen Sie denn gar keinen Strom? Sagte sie, oh doch. Ich brauche Strom immer abends, wenn es dunkel wird, damit ich die Kerzen finde, mache ich einmal Licht an und zünde dann meine Kerzen an. Das war das Einzige, wofür sie Strom brauchte. Manche haben so den Eindruck, im Heiligen Geist ist es ähnlich, den braucht man nur im Notfall, wenn man Licht machen möchte. Das kann man so handhaben, aber so ist Pfingsten eigentlich nicht gedacht. Ne, was Gemeinden brauchen, Konrad Eisler hat es mal gesagt, ist Feuer unterm Dach, ne? Und das kann man nicht selber machen, schon, aber dann ist es nicht das, was Gott machen will, sondern das Feuer, das Gott meint, ne, das kommt von oben, das schenkt der Heilige Geist. Das können wir nicht menschlich machen, aber wir brauchen es. Und schade ist es, wenn man als Gemeinde meint, man hat es nicht nötig. Billy Graham, der Verstorbene, hat einmal das Folgende gesagt, wenn du einmal weiterklickst, das Zitat: Hätte der Heilige Geist, oder gibt es das gar nicht, habe ich gar nicht aufgeschrieben, Entschuldigung. Hätte der Heilige Geist die erste Gemeinde verlassen, wäre sie in Kürze eingegangen. Und hat er geschrieben, heute würden die meisten Kirchen es nicht mal merken, wenn er weg wäre. Weil wir so gut organisiert sind. Wir Deutschen können ja einigermaßen organisieren. Ne? Und man kann Kirche leben, ohne den Heiligen Geist nötig zu haben, aber das ist nicht Kirche, wie Gott sich das vorstellt. Das wird auch nicht lange funktionieren. Darum sollte das Gebet eigentlich sein, wie das damals die Christen erlebt haben. Komm, Heiliger Geist, erfüll unser Haus, erfüll unser Leben immer wieder neu. Und erfüllt Leben, das wollen wir uns heute anschauen. Und ich lese dazu auch wieder einen Text aus Epheser. Wir hatten also an Himmelfahrt aus Epheser 1 einen Text. Heute lesen wir aus Epheser 3 die Verse 15 bis 18. Ihr könnt sie hier mitlesen. Also hier ist jetzt Gott und Jesus gemeint, dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde ihren Namen verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Also Paulus benutzt hier ein Wortspiel, das kann man nur erkennen, wenn man es im griechischen Urtext nachliest. Er spricht in Vers 14, dass Gott der Vater ist. Vater heißt in Griechisch Pater, ne, der Pater. Und jedes Geschlecht, jede Patria, jedes Volk, jede Vaterschaft kommt von Gott. Also der Pater schafft die Patria, der Vater die Vaterschaft, die Vater das Geschlecht. Wenn in unserem Text also von dem Geschlecht die Rede ist, dass alles den Namen verdankt von Gott her, dann soll damit deutlich gemacht werden, der Vater gibt seinen Kindern ihren Namen. Also mein Sohn Felix hat den Namen von Vater und Mutter bekommen, weil wir uns das überlegt haben. Im orientalischen Denken war es so, wer den Namen geben darf, hat die Macht. Vielleicht kennt ihr das auch aus dem Mittelalter, ne? Der, wie der Herr, so Scher, der Landesfürst war evangelisch, darum mussten alle evangelisch sein, ob sie wollten oder nicht. Oder katholisch, dann waren alle katholisch. Der Herr bestimmt alles. Im Mose, nee, Abraham zum Beispiel, jetzt muss ich nochmal korrigieren, man sollte drauf gucken. Als Gott dem Adam das Recht gibt, den Tieren Namen zu geben, macht das Adam und damit wird deutlich, der Mensch ist der Herr über die Tiere. Er darf die Namen vergeben. Wenn ein König einem Land Namen gab, hat er damit den Anspruch über dieses Land deutlich gemacht. Wenn Gott sagt, ich, der Pater, gebe jeder Patria den Namen, sagt er damit, ich bin der, der entscheidet, ich bin der, der Macht hat, ich bin der, der den Machtanspruch auf alles hat. Und darum hieß es in unserem Text auch, dass Gott, der Vater jedes Geschlechtes, ist im Himmel und auf Erden. Und damit knüpft Paulus wieder an, wie es in Epheser 1 hieß, dass Gott eben über jede Macht, über jede Kreatur der Herr ist. Und wir haben am Himmelfahrt gehört, es gibt niemand, der sagen kann, ich bin größer als Gott, sondern Gott ist Herr über alles. Das sollen die Christen in Ephesus mitnehmen. Und drei Gebetsanliegen nennt Paulus jetzt, die mit Pfingsten zu tun haben, mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und das wollen wir uns heute anschauen. Das erste ist, Paulus spricht von einer gestärkten Seele. Was brauchen Christen am meisten, wenn sie Verfolgung erleben? Die Christen in Ephesus mussten schon erleben, die Stimmung hat sich gegen sie gewandt. Es waren Irrlehrer unterwegs, die die Gemeinde versucht haben, auf falsche Wege zu führen. Paulus sitzt im Gefängnis, sie haben erlebt, man wird für seinen Glauben, kommt in Auseinandersetzung. In Ephesus gab es die große Auseinandersetzung um den Artemis-Kult, dass man Paulus vorgeworfen hat, er würde die Artemis der Epheser missachten. Es war große Stimmung gegen die Christen. Was brauchen Christen, wenn es hart auf hart kommt? Das ist das, was Paulus ihnen wünscht. Wir lesen es nochmal. Er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Das brauchen die Christen in Ephesus, das brauchst auch du und ich, wenn es hart auf hart kommt, innere Kraft, innere Stärke. Und das will der Heilige Geist schenken. Der Heilige Geist möchte nicht, dass wir unser Leben auf Sparflamme leben, so mit dem letzten Tropfen nur Licht anmachen, wenn wir es brauchen, ne? Sondern wir sollen wirklich vom Heiligen Geist geprägt sein. Der soll unser Leben prägen dürfen, der soll uns stärken dürfen. Wenn Gott der ist, Jesus der ist, von dem Epheser 1 heißt, ihm unterstehen alle Mächte und Gewalten, dann sollen die Christen in Ephesus genau das verstehen. Der Heilige Geist, der euch erfüllen möchte mit Kraft und Stärke, ist der, von dem ihr gehört habt. Der kann das auch. Den braucht ihr auch. Nur der kann es tun. Und Paulus spricht nicht von äußerer Stärke, so dass Gott uns äußerlich stark macht, gesund. Das kann mal sein, Gott geht es gar nicht so um das Äußere. Wer gesund ist, kann dankbar sein, dass er einen gesunden Körper hat. Man kann auch was dazu tun, aber Paulus spricht vom inneren Menschen. Der innere Mensch muss stark werden. In 2. Korinther 4, Vers 16 schreibt Paulus mal, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, das wird jeder irgendwann erleben müssen, früher oder später, egal wie sportlich man gelebt hat, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Der Heilige Geist wirkt in uns und möchte uns erneuern am inneren Menschen. Der muss gestärkt werden. Und das können Menschen nicht tun, das kann nur Gott schenken. Und darum betet Paulus dafür, dass wir das so erleben, dass wir im Herzen stark werden, dass wir erleben, dass Gott uns eben stärkt und Kraft gibt. Der innere Mensch, das ist also da, wo meine Persönlichkeit sitzt, wo alles zusammenkommt. Da will Gott wirken und arbeiten. Und das nochmal kann nur Gott tun. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ich will es mal erklären, von einem Hammer und einem Amboss und einem Stück Eisen, das geschmiedet wird, zu einem Messer oder einem Schwert, was auch immer. Und Spurgeon vergleicht einmal das und sagt, stell dir vor, du hast einen Hammer und einen Amboss und ein Stück Eisen. Und er sagt, du legst dieses Eisen kühl auf den Amboss und fängst an, mit dem Hammer draufzuschlagen. Und er sagt, du kannst so dolle schlagen, wie du willst, es wird nichts passieren. Mit deiner eigenen Kraft wirst du dieses Eisen nicht formen können, weil es hart ist. Er sagt, das Einzige, was dir hilft, ist, dieses Eisen muss ins Feuer. Es muss richtig glühen und wenn es glüht, dann kannst du mit dem Hammer schlagen und dann wird jeder Schlag, das Eisen in die Form schlagen, in die der Schmied es bringen möchte, wenn er gut ist. Dann wird das geschehen, was der Schmied möchte. Und dann sagt er, das brauchen Christen. Du und ich, wir können unser Leben nicht von alleine verändern. Das kann nur Gott, aber dazu muss unser Leben ins Feuer. Der Heilige Geist, der will uns prägen und Gott will uns schmieden. Und das kann nur Gott tun. Und darum brauchen wir diese Kraft, die innerlich an uns arbeitet und uns verändert und ins Bild Christi mehr und mehr verwandelt. Das möchte ich dir mitgeben und dir Mut machen. Der Heilige Geist ist der, der uns verändert und prägt. Karl Rahner, es war ein Theologe, der war vielleicht nicht immer theologisch auf der Spur, wie wir das jetzt so denken, aber der hat trotzdem einmal etwas sehr Klares zum Heiligen Geist gesagt. Ich lese es euch vor, das wäre zu lang gewesen als Zitat. Er hat geschrieben, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass er meine Vorurteile abbauen kann. Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann. Ich glaube, dass er meine Gleichgültigkeit überwinden kann. Ich glaube, dass er mir Fantasie zur Liebe geben kann. Ich glaube, dass er mir Warnung vor dem Bösen geben kann. Ich glaube, dass er mir Mut für das Gute geben kann. Ich glaube, dass er meine Traurigkeit besiegen kann. Ich glaube, dass er mir Liebe zu Gottes Wort geben kann. Ich glaube, dass er mir meine Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann. Ich glaube, dass er mir Kraft in meinem Leben geben kann. Ich glaube, dass er mir einen Bruder an die Seite geben kann. Und ich glaube, dass er mein Wesen durchdringen kann. Er hat es verstanden und deutlich gemacht. Christen brauchen den Heiligen Geist, der ist unser Sprachrohr, unser Anwalt, unser Beistand, unser Ratgeber, der uns prägt und verändert. Darum ist Pfingsten für die Christen so ein entscheidendes Fest. Ohne Pfingsten wäre Gemeinde ein Verein wie jeder andere auch, der vielleicht eine gute Botschaft vermitteln möchte, aber nicht die Kraft hat, es an die Menschen zu bringen. Das kann nur Gott tun durch seinen Geist. Und wenn der Heilige Geist in uns kommt und Kraft, dann geschehen wirklich erstaunliche Dinge. Glaub mir das. Der Heilige Geist kann Barrieren niederreißen, wo man sich nicht vorstellen kann, wie das funktioniert. Der Heilige Geist kann immer noch Wunder vollbringen, Menschen heil machen, Menschen zum Glauben führen, wo jeder sagt, der kommt nie zum Glauben. Das interessiert Gott gar nicht, was du denkst, sondern Gott ist immer noch Gott. Der Heilige Geist, der kann Abhängigkeiten durchbrechen, wo Menschen manchmal mit ihren Süchten kämpfen und nicht rauskommen. Der Heilige Geist kann das. Der Heilige Geist kann Hoffnung schenken, wo Menschen eigentlich gar nicht mehr wissen, warum sie noch hoffen sollen. Und viele andere Dinge. Und genau das brauchen du und ich. Das Zweite, ein erfülltes Herz brauchen wir. Paulus nennt also auch was der Heilige Geist in uns wirken will. Wir lesen es nochmal. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Also nochmal zu den Christen in Ephesus. Es gab falsche Lehrer, die den Christen die Ohren vollgeschwätzt haben und versucht hatten, ihnen irgendwas zu erzählen von Engelmächten, von Dingen, die sie zu tun hätten, um richtige Christen zu sein, musst du eben das und das noch machen. Man hat ihnen Vorschriften mitgegeben, wie man richtig sein soll, viele Dinge. Man hat ihnen Versprechungen gemacht, esoterische Versprechungen und alle Möglichkeiten. Und all diese Dinge hatten nur in der Folge, führten zu einem, nämlich dass Menschen, wenn sie das befolgen, nicht Jesus näher kommen, sondern immer weiter von Jesus wegkommen. Und darum sagt Paulus, das ist nicht gut für euch, ihr braucht was anderes. Ihr braucht, dass Christus in euren Herzen wohnt. Diese Bitte verwirrt manche Christen, denn eigentlich wohnt Jesus ja schon in unseren Herzen. Und da schreibt Paulus sogar in Epheser 1, ihr könnt es mal nachlesen, da schreibt er sogar, dass Gott schon in unseren Herzen wohnt. Und trotzdem wünscht er den Christen, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, der in ihnen Wohnung nimmt. Und zwar, weil wenn Paulus von Wohnen spricht, meint er was anderes, als wir vielleicht denken. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Wohnen. Ich habe es euch mal bitte weitergebracht. Das eine heißt Paroikeo, das andere Katoikeo. Paroikeo heißt, dass jemand ein Übernachtungsgast ist. Der ist auf Durchreise. Das bedeutet Paroikeo. Und Katoikeo heißt, dass jemand auf Dauer bei euch wohnt. So wie wenn ich jetzt eine Wohnung besitze, dass ich darin lebe, dann gehe ich nicht weg. Habe ich ja bezahlt, will ich ja drin wohnen bleiben. Und Paulus gebraucht dieses rechte Wort, dieses Katoikeo, dass er sagt, Gott will in deinem Leben Wohnung nehmen. Nicht so für einen Tag, damit alles mal läuft, dann macht er sich vom Acker, sondern der will beständig in deinem Leben wohnen. Der will in deinem Herzen Wohnung nehmen. Der will da einziehen. Und der will auch nicht mehr raus, sozusagen. Der will in uns leben. Das ist der Unterschied zwischen Übernachtungsgast und Dauergast, zwischen so einem Untermieter und Besitzer. Jesus möchte in deinem Herz auf Dauer wohnen. Es geht nicht um Kommen und Gehen, sondern um ein Bleiben. Und das ist die große Wahrheit für Christen, was viele nicht verstehen oder glauben und was eigentlich auch schräg ist, sich das vorzustellen, dass Gott in unseren Herzen Wohnung nehmen will. Johannes schreibt es in Johannes 14, Vers 16 und 17, da schreibt er, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, jetzt kommt der Hammer, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Das ist dieses Wort Katoikeo, der nimmt Wohnung in uns. Ein pietistischer Pfarrer, Ludwig Hofacker, der hat uns das mal so mit seinen Worten gesagt, eigentlich müssen wir wie der Hauptmann von Kapernaum sagen, ich bin nicht wert, dass du unter meinem Dach wohnst, weil er das so ungewöhnlich findet. Und er schreibt, ist es denn auch möglich, ist es denn auch wahr, in uns, in mir will der Heiland seinen Wohnsitz haben, in mir, der ich ein Sünder bin. Der Reine, der Heilige will in mir wohnen, sodass es heißen soll, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und dann schreibt er, wer kann das fassen? Wer kann das verstehen? Und wenn Gott dieses Wort Katoikeo gebraucht, dann will er bei dir nicht nur wohnen auf Dauer, sondern dieses Wohnen heißt, er will auch der Herrscher, der Bestimmer in deinem Leben sein, der neue Eigentümer sozusagen. Der will mit dir in der Wohnung wohnen, aber wer will über dein Leben die Entscheidungsvollmacht haben? Er möchte in deinem Leben, in deinem Herzen sich niederlassen, um dort zu herrschen. Jesus gehört nicht im Platz irgendwie in meinem Leben dazu, so wenn ich ihn brauche, ist er da, sondern er will auf dem Thron meines Lebens sitzen. Er will mein Leben bestimmen, er will mein Leben prägen und mein Leben eben verändern. Das ist dieses Wort, das hier gebraucht wird. Das kann man nur durch den Glauben verstehen und man muss es durch den Glauben auch immer wieder erbitten. Obwohl du und ich den Heiligen Geist bekommen haben, wenn wir zum Glauben gekommen sind, brauchen wir ihn immer wieder neu. Moody, von dem habe ich vor ein paar Wochen und Monaten schon mal erzählt, der Moody, ein amerikanischer Evangelist von vor 150 Jahren ungefähr, der hat ziemlich oft darüber gepredigt, hat Christen ermutigt, dass sie sich mehr vom Heiligen Geist wieder erfüllen lassen sollen. Und man hat ihn mal gefragt, warum er darüber so oft spricht. Und er hat dann geantwortet, weil ich ein Leck habe. Weil ich ein Leck habe. Und das kann ich dir versichern, du und ich, wir haben auch ein Leck, aus dem der Heilige Geist raussickert, weil wir manchmal Dinge falsch tun, in die falsche Richtung gehen, uns doch wieder auf den Thron setzen. Und darum müssen wir immer wieder dem Heiligen Geist erlauben und sagen, Herr, setz du dich wieder auf meinen Thron. Ich brauche eine neue Portion Kraft, auch wenn ich dein Kind bin. Verändere mich, präge mich. Der Christ sagt im Glauben ja dazu, dass eben Jesus auf dem Thron sitzen darf. Und das immer wieder neu. Da reicht das nicht, wenn man das einmal macht, weil der Alltag einen so an den Punkt bringen kann, dass plötzlich Jesus ganz weit weg ist. Und dann muss ich mich wieder neu an ihm festmachen. Das braucht der Moody, das brauche ich, das brauchst du. Watchman Nee hat einmal gesagt, das ist das normale Christenleben, zu erkennen, ich habe ein Leck und brauche neue Kraft von Gott. Manfred Siebald hat es in einem Lied geschrieben, das habe ich jetzt aber mitgebracht. Ne? Er hat geschrieben, O Heiliger Geist, kehr bei uns aus, so vieles muss aus uns verschwinden. Feg alles aus, was nichts taugt, hinaus, auch wenn wir selbst es richtig finden. Feg Hochmut, Neid und Hass aus allen Ecken, auch das, was wir noch vor uns selbst verstecken. Nimm Geld und Macht und unsere Götzen und reiß sie von den angestammten Plätzen und schaff dir Raum zum Schalten und zum Walten. Dreh alles um und lass nichts mehr beim Alten. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein, du sollst für immer hier verweilen, du sollst kein Gast mehr bei uns sein, sollst uns nicht mehr mit anderen teilen. Das bedeutet Katoikeo, wo Gott wohnen lassen. Und ein letztes, was Gott uns mitgibt, oder Jesus uns mitgibt in dem Text, es ist von der tragenden Liebe die Rede. Wir lesen nochmal Epheser 3, Vers 17. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Paulus gebraucht so Bilder, die man verstanden hat, wie ein fest verwurzelter Baum oder ein Bauwerk auf einem festen Fundament. So sollen die Christen sein. Sie sollen in der Liebe verwurzelt sein, nicht in Anstrengungen, in Gesetzen, in Regeln, sondern in Christus, in der Liebe von Jesus sollen sie ihre Wurzeln tragen. Und das ist das, was den Unterschied macht, weil die Liebe Gottes Menschen verändert. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich sehr interessant oder schön fand, von Harry Ironside. Das war auch ein amerikanischer Pastor, der hatte das geschrieben, dass er als Evangelist bei einer Straßenevangelisation der Heilsarmee mit dabei war. Und er hat Zeugnis gegeben, also von seinem Leben berichtet, wie er zum Glauben gekommen ist, hat Leute eingeladen, auch Jesus in ihr Leben einzuladen. Was wirklich die wichtigste Entscheidung deines und meines Lebens ist, klar zu sein, ich brauche und habe Jesus in meinem Herzen, hat eingeladen und am Rand der Versammlung stand ein Mann, der dann nach seiner Rede zu ihm kam und seine Karte überreicht hat. Und Ironside hat diesen Mann erkannt, das war einer der bekanntesten Atheisten, dessen Vorliebe es war, sich über den christlichen Glauben lächerlich zu machen, und hat ihm eine Karte überreicht. Und mit dieser Karte stand drauf, dass er ihn einlädt, am kommenden Sonntagnachmittag, also der hat wenigstens Anstand gehabt, nicht den Morgen zu nehmen, weil da wäre der Ironside wahrscheinlich auch nicht gekommen. Er hat nachmittags genommen, zu einer Diskussion über Sinn und Unsinn des christlichen Glaubens. Und der Ironside hat gesagt, ich komme unter einer Bedingung. Und er hat gesagt, meine Bedingung ist, dass Sie zwei Menschen mitbringen. Zum einen Mann, deren Leben durch den Atheismus, also beide sollen durch den Atheismus verändert werden. Einer soll ein Mann gewesen sein, sollte ein Mann sein, dessen Leben durch schlechte Gewohnheiten zerstört worden ist, der sich nicht selber befreien konnte und der, als er die Kritik an der Bibel und dem Christentum hörte, so aufgewühlt wurde durch diese Kritik und den Atheismus, dass er sich dem Atheismus zugewandt hätte und durch den Atheismus zum Glauben gekommen sei, also gerettet worden sei, sein Leben verändert werden sollte. Wurde. Und eine zweite Person, eine Frau, sollte er mitbringen, die wegen ihres ausschweifenden Lebensstils in der Gosse gelandet ist, die also ihr Leben ruiniert hat. Und sie soll erzählen, wie der Atheismus ihrem Herzen Hoffnung gebracht hat und ihr Herz geholfen hat, ihr Leben umzukrempeln und wie sie nun ein glückliches Leben führt. Und er hat gesagt, wenn Sie versprechen, diese beiden Personen am Sonntag mitzubringen, dann bringe ich 100 Menschen mit, die das erlebt haben und die durch den Glauben und durch Jesus verändert wurden und neue Menschen wurden. Und dann hat dieser Kritiker, ist von dann gezogen, hat nur abschätzig geguckt, weil er genau wusste, er wird keine zwei Menschen finden, die durch den Atheismus bessere Menschen wurden, gerettet wurden, während das ist, was Jesus tut. Jesus ist der, der Menschen verändert, im Herzen neue Menschen, neue Kreaturen macht und nicht Menschen in einen neuen Anzug steckt, wie das vielleicht der Atheismus tut, aber Jesus verändert Menschen im Herzen, macht Menschen neu. Diese Liebe ist, die Gott schenkt, die Jesus schenkt, die Paulus möchte, dass sie in uns wohnt, die ist nicht auf Vorbedingungen basiert, die nicht auf Leistungen, sondern die ist ein freies Geschenk Gottes. Und Paulus sagt, das muss der Boden sein und darin sollst du verwurzelt sein. Man könnte sagen, mit den unbeliebten Fremdwörtern, dass Gott sagt, diese Liebe ist radikal. Das lateinische Wort radix heißt Wurzel. Darin sollst du verwurzelt sein in dieser Liebe, also radikal in der Liebe verwurzelt, fundamental im guten Sinne, weil das ist, was dich tragen wird. Die Liebe Gottes, die Kraft Gottes und nicht, was du selber leistest. Nimm das mit, dein Glaube und mein Glaube ruht nicht auf dem Sandboden unserer eigenen Leistung, nicht auf dem, was wir selber schaffen können oder denken, leisten zu müssen. Das wird dich und mich nicht tragen. Dein Glaube steht nicht auf dem Einhalten religiöser Vorschriften. Dein Glaube steht auch nicht auf deiner menschlichen Vernunft. Das ist alles vielleicht gar nicht schlecht, wenn man gut klar denken kann, hat noch keinem geschadet. Ne? Aber das macht dich nicht zu einem guten Christen, sondern was dich trägt und hält, ist allein das, was Gott in dir wirkt, die Liebe Gottes. Darum ist das die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der ist anders als wir. Der Heilige Geist zeigt nicht auf uns Menschen. Der Heilige Geist zeigt noch niemals auf sich selber. Der Heilige Geist zeigt immer auf die Liebe Gottes am Kreuz. Der Heilige Geist ist wie ein aufgestreckter Finger, der sagt, denkt an den da, an ihn. Schaut auf ihn. Glaubt an ihn, hängt euch an ihn, erwartet alles von ihm, macht euch an ihm fest. Der lange Finger von dem Johannes dem Täufer ist eigentlich der lange Finger von des Heiligen Geistes, der immer auf Jesus zeigt und sagt, das ist der, der euer Leben hält und trägt. Und das erfasst man nicht mit Theorie, sondern das muss man einfach im Glauben annehmen. Und dann schreibt Paulus diesen schönen Satz, diese Liebe Gottes soll man erfassen. Und dann nennt er vier Dimensionen, eigentlich, wir kennen ja nur drei. Aber er spricht von der Breite, der Länge, der Tiefe und der Höhe, dass wir das erkennen sollen. Und er macht uns klar, wisst ihr, die Liebe Gottes, die ist breit genug, um die ganze Menschheit zu umfassen. Juden wie Nichtjuden, Schwarze wie Weiße, Menschen, die gebildet sind und ungebildet sind, Kranke und Gesunde, die ist so breit, um alle zu erfassen, die sich erfassen lassen möchten. Sie ist lang genug, um bis in die Ewigkeit zu reichen. Die wird nie aufhören, die Liebe Gottes. 1. Korinther 13 heißt es ja, was im Himmel noch bleiben wird, die größte aber ist die Liebe. Die Liebe im Himmel wird bleiben bis in Ewigkeit. Die ist tief genug, um den verlorensten Sünder zu retten. Wisst ihr, Gott hat sich so tief herabgebeugt, dass kein Mensch sagen kann, ich habe keine Chance. Egal wer du bist, wo du herkommst, was du erlebt hast oder welchen Menschen du begegnest, kein Mensch wird sagen können, Gott will mich nicht haben, weil Jesus sich so tief gebeugt hat, bis in die tiefsten Tiefen. Und das macht Mut, sich an diesen Herrn zu wenden. Und die Liebe Gottes ist hoch genug, um diesen Menschen aus der tiefsten Tiefe bis in die höchste Höhe, bis in die Ewigkeit zu bringen. Das ist doch wunderbar, oder? Und dann sagt Paulus, und wir alle sollen das in der Tiefe ausloten. Und ich bin überzeugt, selbst wir alle werden es hier auf der Erde nicht ganz verstehen. Weil die Liebe Gottes so groß ist, dass man es nicht erfassen kann. Ein letztes Bild, das ich euch mitgebracht habe. In Texas gibt es, das nennt sich Edward Aquifer oder so ähnlich, ich weiß nicht, wie man es in Englisch ausspricht. Das ist unterhalb von Texas, gibt es einen großen Teil von Texas, einen unterirdischen See. Ich war ja in Texas jetzt mal gewesen, furchtbar trocken, trotzdem auf der anderen Seite gab es viel Grün. Das muss da was mit diesem Aquifer zu tun haben. Das ist ein großer Teil und ein Teil von Texas, 324 Kilometer unterhalb von einem Teil von Texas gibt es ein Wassersystem, See. Die Wassermenge kann keiner genau abschätzen. Man weiß, an der tiefsten Stelle ist dieses Höhlensystem 324 Meter tief, das Wasser, aber man weiß es nur von einer Stelle. Man weiß nicht, wie viel Wasser da ist, aber man denkt, es ist wirklich unwahrscheinlich viel. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann ein kluger Mensch es dann doch mal hinbekommt und sagt, jetzt weiß ich genau, wie viel Wasser da drin ist und das berechnen kann. Wisst ihr, das Tolle ist, bei der Liebe Gottes wird das nie passieren, dass einer sagt, ich habe es jetzt genau ausgerechnet, wie groß die ist. Die ist immer größer, als du und ich rechnen können. Das ist doch schön, dass man mal da an seine Grenzen kommt und sagt, weiter, als ich mir das vorstellen kann. Ich fasse es zusammen. Pfingsten lädt also zu einem erfüllten Leben ein. Und da möchte ich dir wirklich Mut machen. Erfüllt in dem Sinn, dass wir zum einen unsere Seele von Gott stärken lassen müssen. Du und ich brauchen das, wenn es an unserem Leben rüttelt und rattert und knattert und zieht und was weiß ich, dass unsere Seele gestärkt ist in Christus durch den Heiligen Geist. Dann haben wir davon gesprochen, dass Gott selbst in uns Wohnung nehmen möchte, auf Dauer. Will er bei dir wohnen, nicht nur als Untermieter, sondern wirklich als der Hauptmieter in deinem Leben ist, das hat er versprochen. Ein wunderbares Vorrecht, Gott wohnt in meinem Herzen, kann ich mir auch nicht vorstellen, in der Gänze verstehen, aber es ist schön und es trägt mich und hält mich. Und das hat auch die Christen damals gehalten und getragen. Und das Dritte haben wir gehört, wir dürfen weiterhin Gottes Liebe gegründet sein. Wir dürfen tiefe Wurzeln in Gottes Liebe schlagen. Wir dürfen da unser Fundament drauf bauen, weil das es ist, was uns trägt und hält. Also in diesem Sinn wünsche ich euch geisterfüllte Pfingsten. Amen. Und du hast gut durchgehalten. Danke. Ja. Ich bete nochmal. Herr, ich danke dir für Pfingsten, dass ja, du gesagt hast, dass wir die Kraft empfangen, damit wir deine Zeugen sein dürfen in Jerusalem, Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Und an Pfingsten hat sich das erfüllt. Du hast deine Gemeinde erfüllt mit dem Geist. Der Heilige Geist lebt in uns. Jeder, der zum Glauben kommt, empfängt ihn und erhält ihn. Aber wir haben auch gehört, wir brauchen ihn immer wieder neu, weil wir alle ein Leck haben, weil wir ja, dann in alte Gewohnheiten zurückfallen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns als Gemeinde, dass du mich immer wieder neu erfüllst, dass ich das zulasse, dass ich dich Hauptmieter sein lasse und nicht Untermieter. Ja, und dass du auch das Recht hast, dass ich erst zugestehe, das hast du sowieso, aber dass ich dir zugestehe, dass du mein Leben prägen kannst und dass ich erlebe und wir erleben, dass deine Liebe ja, uns trägt und hält und dass wir eingeladen sind, uns darin zu verwurzeln. Hab herzlichen Dank dafür. Segne du uns und gib du uns heute ein schönes Pfingstfest, nachher auch ein gutes Mittagessen. Danke, Herr, dass wir das auch so gemeinsam feiern dürfen und daran denken dürfen. Amen. Und jetzt wollen wir singen. Zwei Lieder.